HR Info. Kultur.
Mit Juliane Ort. Moderne Kunst bewegt oft die Gemüter, gerade auch bei der großen Schau für moderne Kunst, bei der Biennale in Venedig. Und der deutsche Beitrag dort befeuert die Diskussion ganz besonders. Das liegt auch an der Künstlerin, die ihren Kopf mit einer felsartigen Skulptur verhüllt und eine Sprecherin für sich reden lässt.
Die Künstlerin näherte sich dieser bedeutenden Aufgabe der Gestaltung des deutschen Pavillons in Venedig zunächst einmal, indem sie ihren Namen anpasste.
In HR Infokultur erfahren wir mehr über die Künstlerin. Die möchte, dass nicht sie, sondern ihre Kunst im Mittelpunkt steht. Und wir stellen einen Mann vor, der Oper cool machen will. Frühling in Venedig. Die Biennale beginnt wie alle 2 Jahre wieder. Die Kunstschau umfasst eine große Ausstellung und die nationalen Auftritte. Insgesamt 91 sind es in diesem Jahr. Und sie konkurrieren um die begehrten Preise, die Goldenen Löwen. Deutschland hat einen festen Pavillon in den Giardini, den Gärten, einem Park am Südostzipfel der Lagunenstadt. Hier ist der Hauptschauplatz der Biennale. In diesem Jahr gestaltet die Künstlerin Natascha Sadre-Hagigian den deutschen Pavillon. Die Bremer Kunstprofessorin hat sich für die Biennale ein Pseudonym zugelegt, Natascha Süder-Happelmann. Die Künstlerin hat den Pavillon mit einem hohen Damm in 2 Teile zerteilt. Hier geht es unter anderem um Abschottung und um Flüchtlinge. Flüchtlinge sind überhaupt eines der großen Themen auf der Kunstschau, berichtet unser Korrespondent Jörg Seiselberg.
Die größte Provokation steht am Arsenale gleich am Wasser. Das gesunkene blau-rot-braune Flüchtlingsboot, auf dem 2015 im Mittelmeer fast 700 Menschen ums Leben kamen. Der Schweizer Künstler Christoph Büchel stellt das Wrack unter dem Namen Barca Nostra, unser Boot, aus. Flüchtlinge und ihr Schicksal sind in diesem Jahr ein großes Thema in Venedig, genau wie Fake News, Klimawandel, Globalisierung. Es ist erneut eine sehr politische Kunstbiennale. Ausstellungspräsident Paolo Baratta empfindet diese Feststellung nicht als Kritik. Überhaupt nicht. Eine Biennale erzählt von der Komplexität der menschlichen Existenz. Sie besteht aus Menschen, die Teil dieser Welt sind, die mit der Welt kommunizieren. Daher ist eine Biennale immer politisch. Der diesjährige Kurator Ralph Rugoff hat unter dem Motto »May you live in interesting times« geladen. Ein Slogan, der in der angelsächsischen Politik häufig zur selbstironischen Beschreibung krisenhafter Zeiten verwendet wird. In Venedig gibt er den Rahmen vor für eine Auseinandersetzung der Kunst mit einer Gegenwart, die, so Baratta, häufig der Versuchung der einfachen Antwort erliege. Viele glauben, dass der Dialog zwischen Menschen durch Vereinfachung bestimmt ist. Dies ist eine Biennale, die Nein sagt zur Vereinfachung. Die Kunst sagt, dass es um das menschliche Dasein geht und daher ist die Komplexität immer unsere eigentliche Herausforderung. Diese Komplexität wird in Venedig abgebildet durch Video- und Technikinstallationen, genauso wie durch Fotos, naive Zeichnungen, gewebte Bilder, minimalistisch kleine und gigantisch große Bildhauerarbeiten. Ein Highlight ist die Installation der Chinesen Sun Yuan und Pen Yu, die einem Industrieroboter recht elegante Bewegungen beigebracht haben, mit der er aber als ein Sisyphos des 21. Jahrhunderts blutähnliche rote Farbe aufwischt, die immer wieder auseinanderläuft. Die Deutsch-Japanerin Hito Steyerl, von Rugoff als eine der bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart gewürdigt, macht in einer Videoinstallation die Entwicklung von Kriegsgerät durch Leonardo da Vinci zum Thema und schlägt den Bogen zu aktuellen Rüstungsexporten, unterlegt mit bedrohlich wirkenden Klängen. Aber es geht auch unterhaltsam, das zeigt beispielsweise die in der Mongolei geborene Nabuki mit einer fast lebensgroßen Plastikkuh, die auf Schienen im Kreis fährt und zum Nachdenken zwischen Realem und Künstlichem anregen soll. Überhaupt die Frauen. Rugoff hat erstmals mehr Künstlerinnen als Künstler ausgewählt. Der deutsche Pavillon in den Giardini wird von der Deutsch-Iranerin Natascha Sadre-Hagigian bespielt. Die Professorin für Bildhauerei in Bremen zeigt sich auf der Biennale nur mit einem an Beton erinnernden Pappmaché-Klotz auf dem Kopf und lässt die Schauspielerin Susanne Sachse für sie sprechen, die auf der sogenannten irregulären Eröffnung des Pavillons verkündete:
Die Künstlerin näherte sich dieser bedeutenden Aufgabe der Gestaltung des deutschen Pavillons in Venedig zunächst einmal, indem sie ihren Namen anpasste.
Sadre-Hagigian nennt sich auf der Biennale Süder-Happelmann, angeblich eine Namenskreation aus der Vielzahl der Fehler, die öffentliche Stellen mit der Schreibweise ihres Namens gemacht haben. Der zentrale Raum des Pavillons ist geprägt durch einen grauen Staudamm, aus dem ein schlammiges Rinnsal fließt. In einem anderen sind Soundcollagen verschiedener Musiker zu hören, die angeblich alle mit verfremdeten Trillerpfeifentönen arbeiten. Diese Klänge sollen daran erinnern, dass Flüchtlinge in Deutschland Trillerpfeifen erfolgreich einsetzen, um sich gegenseitig vor Abschiebungen zu warnen. Es gibt Beobachter, die den deutschen Pavillon in diesem Jahr als etwas anstrengend empfinden.
Jörg Seiselberg hat sich den deutschen Pavillon bei der Biennale in Venedig angesehen. Und auch Markus Gammel, mein Kollege von Deutschlandfunk Kultur, hat sich einen eigenen Eindruck verschafft. Gerade haben wir gehört, dass einige Beobachter den deutschen Pavillon als etwas anstrengend empfinden. Herr Gammel, geht Ihnen das auch so?
Anstrengend im produktiven Sinne vielleicht. Man wird aufgefordert, eingeladen zum Nachdenken und das ganz besonders über das Hören. Und die Sounds, muss ich sagen, finde ich nicht unbedingt anstrengend, sondern eher sehr beflügelnd da drin.
Ja, reden wir doch gleich mal über die Künstlerin, die sich das alles ausgedacht hat. Natascha Sadr Hagigian ist ja ihr eigentlicher Name. Bei ihrem Biennale-Projekt tritt sie aber als Natascha Süder-Happelmann auf, weil Maschinen und Verwaltungsbeamte offenbar ihren eigentlichen Namen nicht schreiben können. Also, bei ihrem Namen ist sie schon mal nicht so festgelegt. Auch bei ihrem Geburtsort und bei ihrem Geburtsjahr gibt es einige Auswahl. Die Künstlerin spielt offenbar gerne mit Identitäten. Ist das so ihr Thema?
Das ist sicher eines ihrer Themen. Das hat mehrere Hintergründe. Das eine ist, dass sie ganz gern den Kunstmarkt und seine Logiken unterläuft und sich eigentlich dem entzieht, was dort immer gefordert wird. Möglichst klare Biografien, greifbare Ansätze. Und sie hat schon vor vielen Jahren dagegen ein Netzwerk gesetzt, das heißt Bioswap. Und da können Künstlerinnen und Künstler ihre Biografien eingeben und untereinander austauschen. Und immer wenn dann wieder ein dummer Kurator eine Standardbiografie abfragt, dann kann sich der Künstler, die Künstlerin eine aus diesem Netz fischen. Und so geht das munter durcheinander. Das hat aber auch noch einen ernsteren Hintergrund als jetzt die Kunstweltblase. Es geht natürlich auch um die Schwierigkeit, sich als Mensch in dieser globalisierten Welt, vor allem als Migrant, zu bewegen und zu identifizieren.
Sie hatten gesagt, die Künstlerin entzieht sich dem Kunstmarkt. Sie entzieht sich ja eigentlich auch insgesamt. Als Natascha Süder-Happelmann trägt sie nämlich dauerhaft eine Konstruktion auf dem Kopf, die aussieht wie ein Stein oder ein Felsen mit Maul. Und sie spricht auch nicht selbst, sondern sie wird begleitet von einer Sprecherin, die Texte für sie vorträgt. Was steckt denn hinter dieser Maskerade?
Das ist im Grunde derselbe Ansatz, eben diesen Geniekult zu kappen und eher die Aufmerksamkeit auf die Inhalte zu lenken, um die es geht.
Dann gucken wir mal auf die Inhalte. Die Künstlerin, die hat den deutschen Pavillon durch einen Damm aus Beton in zwei Teile geteilt. Und auf der einen Seite gibt es die Klanginstallation, von der Sie schon sprachen. Und Klangkunst, das ist ja genau Ihr Spezialgebiet, Herr Gammel. Was haben Sie dort rausgehört?
Ich höre da vor allem die Klänge von Trillerpfeifen, die auf die unterschiedlichsten Weisen musikalisiert und bearbeitet wurden. Und die Trillerpfeife lässt einen natürlich erstmal an ein Alarmsignal denken. Sie lässt einen denken an Abwehrmechanismen, akustische Grenzziehungen, an Spielregeln im Sport, aber natürlich auch an afroamerikanische musikalische Tradition. Und ich glaube, all diese Bedeutungen spielen rein. Wichtig ist zu wissen, dass Natascha Süder-Happelmann das nicht allein komponiert hat, sondern sie hat sich 6 Musikerinnen und Komponisten an die Seite geholt, die jeweils ein Stück für Trillerpfeifen komponiert haben. Und das wurde dann in einem längeren Mischungsprozess auf diese 50-kanalige Klanginstallation im Pavillon abgebildet und ineinander geschoben, sodass man auch zu keinem Zeitpunkt dasselbe hört, sondern es ist so eine sich ständig verwandelnde Klanggestalt.
Die Gestaltungen der deutschen Pavillons allgemein haben ja in den vergangenen Jahren durchaus Erfolg gehabt. Sie haben relativ viele Preise eingefahren. Erst letztes Jahr hat Anne Imhoff den Goldenen Löwen geholt. 2011 war es Christoph Schlingensief und 2001 Gregor Schneider. Welchen Stellenwert hat denn so ein Goldener Löwe überhaupt? Ist das wie wenn ich einen Oscar für einen Film bekomme?
Ja, das kann man durchaus vergleichen mit Wohl und Wehe. Weil natürlich auch bei den Oscars gibt es jedes Mal die Diskussion, haben genau diese Filme das jetzt verdient, wie bei ganz vielen Preisen mit so sehr starken Publicity-Faktor, weil dort oft eben andere Aspekte noch mit reinspielen in die Vergabe als die rein künstlerischen. Und natürlich bringt ein Goldener Löwe nochmal einen wahnsinnigen Aufmerksamkeitsschub. Aber es ist wirklich nicht das Einzige, was zählt in der Kunst. Im Gegenteil.
Die Biennale insgesamt ist ja ziemlich politisch. Flüchtlinge sind ein großes Thema und die durchaus krisenhafte Zeit, in der wir leben, mit Klimawandel, Globalisierung und auch den Folgen der Digitalisierung, das sind ja alles riesige Themenfelder. Und der Titel der Show ist ja auch bewusst breit angelegt: May you live in interesting times. Wird die Kunst da nicht vielleicht auch ein bisschen überstrapaziert, wenn sie so komplexe Themen behandeln soll?
Nein, das sicher nicht. Genau dafür ist Kunst da. Gerade Komplexität darzustellen und sich damit auseinanderzusetzen, ist in der Kunst, glaube ich, noch viel besser möglich als in politischen oder publizistischen Zusammenhängen, wo man dann doch immer wieder Sachen runterbrechen muss. Was aber nicht heißt, dass alle politische Kunst gut ist. Das bleibt dann dem jeweiligen Betrachter überlassen, inwiefern man da mitgeht.
Insgesamt stellt sich ja auch die Frage, was ist denn der Zweck von so einer großen und umfassenden Kunstschau wie die Biennale in Venedig? Bei der Documenta in Kassel ist es ja so, dass sie den Anspruch hat, den Stand der modernen Kunst abzubilden. Wie ist es mit der Kunstbiennale? Ist das einfach mal so alle 2 Jahre eine Auswahl von moderner Kunst querbeet mit Wettbewerbscharakter?
Es ist natürlich auch ein Statement zur Gegenwart, weil es ja nicht nur die nationalen Pavillons gibt, sondern eben auch die zentrale Ausstellung, die immer ein Thema hat und kuratiert ist. Aber natürlich ist, das muss man schon sagen, die Venedig-Biennale noch etwas stärker eine Kunstmesse, auf der sich auch der Kunstmarkt trifft. Und man sieht hier die Riesenjachten der prominenten Sammler, wo man sich dann vorstellen kann, was hinter den Kulissen der Palazzos jetzt verhandelt wird. Also dieser Aspekt ist in Venedig nicht zu vernachlässigen, aber den anderen gibt es durchaus auch.
Und Sie sind mittendrin. Markus Gammel von Deutschlandfunk Kultur hat uns Eindrücke von der Biennale in Venedig gegeben und den Deutschen Pavillon und die gestaltende Künstlerin näher gebracht. Vielen Dank dafür. Der Mann ist ohne Zweifel ein Multitalent, Jakob Josef Orlinski. Er ist Breakdancer, Model und Countertenor. Vor gerade mal 2 Jahren hat er seine Ausbildung gemacht und kann sich weltweit seine Rollen aussuchen. Zum Glück hat er sich schon zum 2. Mal für die Oper Frankfurt entschieden. Hier ist er ab diesem Wochenende in der Händel-Oper Rode Linda zu sehen und zu hören. Jan Tussing stellt den vielbeschäftigten Jungstar vor, der die Oper cool machen will.
Kann Barockoper sexy sein? Die Antwort lautet ja. Vor allem, wenn man Jakub Josef Orlinski auf der Bühne sieht. Der polnische Countertenor ist ein Ausnahmetalent und nach seiner Rolle als Rinaldo in der vergangenen Spielzeit in Frankfurt tritt er nun als Unulfu in Händels Oper Rode Linda auf. Ich versuche, das Vorurteil zu brechen, dass Oper und klassische Musik nur Unterhaltung für ältere und gehobene Menschen sei, sagt Orlinski. Das stimmt nicht. Es ist für jeden. Es gibt eine neue Generation von Sängern und man kann sagen, dass sie cool sind. Cool ist er, vor allem wenn er zeigt, wie er tanzt. Denn Breakdance ist Orlinskis 2. Spezialität. Bevor er seine Liebe zur Barockmusik entdeckte, tanzte der durchtrainierte Mann auf der Straße. Street Kid Goes Opera, könnte man auch sagen. Eine ungewöhnliche Karriere. Für mich ist Breakdance eine Art Meditation und wichtig für meine geistige Gesundheit. Denn es ist nicht einfach, klassischer Sänger zu sein, permanent auf Reisen. 3 Tage hier, 3 Tage dort. Erst fliegst du nach Los Angeles und danach nach Antwerpen. Das ist hart. Und für mich ist es eine Möglichkeit, ausgeglichen und glücklich zu bleiben. Und den Eindruck macht er. Orlinskis Leidenschaft für die Musik steckt an. Sein Studium an der renommierten Juilliard School in New York, dem Konservatorium für darstellende Kunst, schloss er 2017 ab. Seitdem erobert er die Bühnen der Welt. Und die Modemagazine. Denn als hätte Orlinski nicht genug zu tun, er bekommt regelmäßig Gigs als Model. Zuletzt war er auf dem Pariser Modemagazin Citizen K zu sehen. Ganz schön busy.
Yeah, but I love it.
singen, tanzen, modeln, ganz nach Olinskys Geschmack. Der Stoff, aus dem manche Träume sind. Aber kann sich das Multitalent bei so vielen Möglichkeiten auf eine Sache konzentrieren? Ich habe mich dafür entschieden, Countertenor zu sein, sagt er. Denn ich weiß, das bringt mir die größte Befriedigung. Und diese Stimme liegt mir. Sie ist sehr organisch, so wie ich fühle. Für mein ganzes System. Ich kann es schlecht erklären, aber mit dieser Stimme kann ich meine Gefühle genau nachspüren.
I can sense those emotions which I feel.
Also halten wir fest. Barockmusik ist sexy und cool und macht erfolgreich. Mit Rode Linda ist Jakub Olinsky nun zum zweiten Mal an der Frankfurter Oper zu sehen. Die düstere Barockoper von Georg Friedrich Händel handelt von einer italienischen Familie, in der sich zwei Brüder um den Thron streiten. Um den muss sich Olinsky aber gar nicht mehr streiten. Es wirkt, als hätte er ihn nämlich schon bestiegen, den Thron, zumindest für seine Fans. Für die hat der Countertenor sein erstes Soloalbum aufgenommen, Anima Sacra, für alle, die von ihm noch mehr hören wollen.
Jan Tussing über das Multitalent Jakub Josef Olinsky. Ab diesem Wochenende ist er in Frankfurt in der Händel-Oper Rode Linda zu erleben. Der französische Zeichner Riyad Satouf ist in Frankreich ein Star. Er zeichnet preisgekrönte Comics, macht Filme und war auch lange beim Satiremagazin Charlie Hebdo. Und er zeichnet sein Leben als blondes Kind in Libyen und Syrien. Der Araber von morgen heißt die Reihe, die auf 5 Bände angelegt ist. Sie wurde in mehr als 20 Sprachen übersetzt und mit Preisen überhäuft. Gerade ist Band 4 auf Deutsch erschienen und Tanja Küchle ist wieder begeistert.
HR Info. Der Büchercheck.
Der kleine Riyad hat eine hohe Stimme, blondes langes Haar und eine feinfühlige künstlerische Ader. Die Kinder in der syrischen Dorfschule verkloppen ihn und rufen Jude. Die in Frankreich verkloppen ihn und rufen Schwuli. Man fühlt sich schnell mit ihm verbunden, solidarisch mit diesem klugen Jungen, der arg zu kämpfen hat und viel erlebt. Hin und her gerissen zwischen seinem syrischen Vater und seiner französischen Mutter. Der Clash der Kulturen ist für Riyad Alltag.
Worum es geht.
Der neueste, 4. Band von Der Araber von morgen erzählt die Jahre von 1987 bis 92. Da ist Riyad ungefähr 9, am Ende 14. Pubertätspickel machen ihm das Leben schwer. Ebenso wie seine Eltern, die sich immer stärker entfremden. Während die Mutter mit Riyad und seinen beiden Brüdern jetzt dauerhaft bei den Großeltern in der Bretagne wohnt, lebt der Vater in Saudi-Arabien, lehrt Geschichte an der Universität und wendet sich immer mehr dem Islam zu. Er wird nationalistischer und rassistischer.
Wie es geschrieben ist.
Mit präziser Beobachtungsgabe erzählt Riyad Satouf von selbstverständlicher alltäglicher Gewalt, von Antisemitismus und Engstirnigkeit in der patriarchalen syrischen Männergesellschaft und in Frankreich von Konsumdenken, Sexismus und Rassismus. Trotzdem ist das unterhaltsam, oft sogar witzig, dank der leichten Überzeichnung von Figuren und Situationen. Und weil wir all das durch die staunenden Augen eines Kindes bzw. jungen Teenagers sehen. So bekommt es eine entwaffnende Arglosigkeit, die das Ganze bricht und für jeden zugänglich macht. Etwa beim gemeinsamen Essen bei den bretonischen Großeltern. Es gibt Schweinebraten.
Mein Vater aß all sein Gemüse auf, ließ aber den Schweinebraten am Rand des Tellers liegen, wohin er ihn mit der Gabel geschoben hatte. Er strahlte eine ungekannte Überlegenheit aus. Er hatte denselben Blick wie gewisse Kinder aus unserem syrischen Dorf, wenn sie mit mir über Religion sprechen wollten. Als ob er sich unter unverbesserlichen Sündern befände und uns allen ganz still die Leviten lesen würde. Ich aß, als wäre überhaupt nichts passiert. Ich vermied seinen anklagenden Blick. Ich liebte diesen Braten.
Der Araber von morgen ist großartig einfach gestaltet. Zum Beispiel wird jedes Land mit einer einzigen Farbe illustriert. Das heiße Syrien leuchtet rosa. Die trübfeuchte Bretagne bekommt ein helles Blau. Mit Knallrot setzt Riyad Satouf gezielt Akzente auf wichtige Details und große Emotionen. Auch die Zeichnungen sind einfach gehalten. Knubbelige Nasen, große runde Augen und eine simple Silhouette. Eine Glanzleistung ist dabei, wie trotz der Einfachheit die persönlichen Eigenheiten und Charakterzüge einer Figur deutlich werden, die hier ja auf real existierende Personen verweisen. Zum Beispiel die stets erschöpfte Mutter mit ihrer depressiv-schlaksigen Haltung. Oder der Vater mit seinem typischen Nasereiben, wenn er gekränkt ist.
Wie es gefällt.
Der vierte Band ist der spannendste von allen. Um ihn zu verstehen, muss man die vorherigen Bände nicht gelesen haben. Aber die Entwicklung von Geschichte und Figuren von Anfang an zu verfolgen, ist ein echter Mehrgewinn. Ich liebe diese Serie, denn hier verbinden sich ernste Themen mit großer Poesie und Leichtigkeit. Durch Riad Satoufs Comics kann man vieles besser verstehen, was wir an Konflikten zwischen dem Nahen Osten und der westlichen Welt heute beobachten. Doch vor allem ist Der Araber von morgen eine hinreißende Geschichte. Von einem klugen Jungen namens Riad Satouf, der einfach nur gut zeichnen kann. Und es damit trotz aller Widrigkeiten seiner Kindheit am Ende in die Bestsellerlisten geschafft hat.
HR-Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Tanja Küchler hat den neuesten Band Der Araber von morgen vorgestellt. Das Buch von Riad Satouf kostet 26 Euro und ist im Penguin Verlag erschienen. Billy Joel ist einer der erfolgreichsten Musiker in den USA. Mehr als 80 Millionen Alben hat er verkauft und ein paar Titel produziert, bei denen fast jeder mitsingen kann, wie zum Beispiel Just the Way You Are oder Piano Man. Billy Joel ist in dieser Woche 70 Jahre alt geworden und wie sonst hätte er dieses Jubiläum besser begehen können als bei einem Konzert im Madison Square Garden in New York. Dort tritt Billy Joel seit mehr als 5 Jahren jeden Monat auf, vor immer ausverkauftem Haus. Und das, obwohl der Pianoman schon seit mehr als 25 Jahren kein Album mit neuen Titeln mehr auf den Markt gebracht hat. Und dafür hat er eine ganz einfache Erklärung.
Die Sache ist doch so, man muss es wollen. Viele denken, man sei faul, wenn man keine Songs mehr schreibt. Oder es läge an furchtbaren neurotischen Gründen. Das ist es nicht, überhaupt nicht. Ich will es einfach nicht. Insgesamt ist es bereits sein 110. Live-Gig mitten in Manhattan. Billy Joel nennt sich einen Anachronismus. Viele von seiner Sorte gäbe es nicht mehr. New York hat so viel Energie. Die Stadt brummt geradezu. Das fühlt man auf der Straße, aber auch auf der Bühne. Das überträgt sich auch auf das Publikum im Madison Square Garden. Das Örtchen Oyster Bay, Austernbucht, liegt auf Long Island, östlich der Weltstadt New York. Joel hat dort einen weitläufigen Landsitz mit Meerblick und Hubschrauberlandeplatz. Früher als 17-Jähriger habe er selbst auf den Austernschiffen gearbeitet, habe auf diese Anwesen geguckt und gedacht, diese reichen Bastarde. Jetzt gehört er selbst zu diesen Bastarden, aber nicht zu denen, die darüber alles andere vergessen.
Thank you. Good afternoon, everyone.
Vor gut einer Woche tritt Joel Seite an Seite mit New Yorks demokratischem Gouverneur Andrew Cuomo auf. Der unterzeichnet ein Gesetz, das Öl- und Gasbohrungen in New Yorks Gewässern verbietet. Klare Kante gegen die Industriepolitik des Weißen Hauses. Ich bin stolz, heute hier zu sein, um den Leuten in Washington klarzumachen, wenn ihr hier die Gewässer vergiftet oder die Ufer schädigt, dann könnt ihr euch auf was gefasst machen. Trotz aller Nähe zur Demokratischen Partei will Joel sich nicht lautstark in die nächsten US-Wahlen einmischen. Politische Ansprachen, das schrecke Leute doch nur ab. Als aber Trump eine brutale Neonazi-Demonstration nicht klar verurteilte, da trug Joel bei seinem nächsten Konzert wutentbrannt einen Judenstern, wie er in einem Interview mit dem Sender CBS erläutert. Ich musste diese Nacht etwas tun. Der Präsident sprach von guten Leuten auf beiden Seiten. Nein, Nazis sind keine guten Menschen. Das hat mich so aufgebracht. Die Familie meines alten Herrn wurde ausgelöscht, wurde in Auschwitz abgeschlachtet. Nur er und seine Eltern schafften es raus. Meine Familie hat gelitten. Ich glaube, ich habe ein Recht, das zu tun. Gefragt, was das Geheimnis seines langen Lebens sei, hat er einmal gesagt, don't die. So einfach ist das.
Guter Tipp, sollte man dringend beherzigen. Kai Clement über Billy Joel, der in dieser Woche seinen 70. Geburtstag gefeiert hat, bei einem weiteren Konzert im Madison Square Garden. Das war HR Info Kultur. Den Podcast zur Sendung finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Juliane Orth.